Die heutige Predigt ist über den dritten Johannesbrief. Für alle, die sich wundern, weil ich gesagt habe, die Predigtreihe soll die nächste über den ersten Korintherbrief sein. Ja, die bin ich am Vorbereiten, Studieren dieses Briefes. Und bis sie dann startet, beschäftige ich mich mit diesen Bibelbuchpredigten, also mit zusammenfassenden Predigten über ganze Bibelbücher, weil wir ja auch so ein Buch herausgeben wollen, wo dann diese Predigten enthalten sind von Josia aus, und ich kümmere mich um dieses Projekt, und eine Predigt oder eine von mehreren fehlte noch, und das ist der dritte Johannesbrief, und darum habe ich mir das mal vorgenommen. Also schlagt bitte auf, der dritte Brief des Apostels Johannes, und hört das Wort Gottes. Der Älteste an den Geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freue mich sehr, als Bruder, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust und an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet, und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird nach allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür, und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen, und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Da ist ein Missionswerk, welches in den Brennpunkten der Welt wirkt, in Flüchtlingslagern im Mittelmeerraum, in islamischen Ländern, wo Christen stark verfolgt werden, sogar in Nordkorea. Und dann gibt es in diesem Missionswerk Streit und Auseinandersetzung, auch Trennungen bezüglich von Lehrfragen und Gemeindebaufragen. Da ist eine Ausbildungsstätte, die sich das Ziel gesetzt hat, junge Männer zu treuen und guten Verkündigern des Wortes Gottes auszubilden. Natürlich zuallererst die Bibel, aber auch die bewährten Bekenntnisse der Christenheit, besonders die reformatorischen Bekenntnisse, sollen die Grundlage für diese Ausbildung bilden. Und dann kommt es zum Streit und Trennung unter den Dozenten und Leitern, sodass das ganze Werk darunter leidet und kaum noch Studenten da bleiben. Das ist eine Gemeinde, welche sich voller Enthusiasmus in einer sehr umkämpften Zeit gründet. Christus und das Evangelium sollen im Zentrum stehen. Die Bibel soll klar verkündet werden. Christen sollen eine geistliche Heimat und herzliche Gemeinschaft finden können, im Glauben unterwiesen werden. Ja, die Gemeinde will als helles Licht vor Ort für Christus strahlen. Und auch in dieser Gemeinde kommt es zu Streit und Uneinigkeit. Immer wieder. die, die ein bisschen länger schon in unserer Gemeinde sind, die fühlten sich vielleicht an manche Begebenheiten aus unserer eigenen Geschichte erinnert. Ärger und Schwierigkeiten, wo man nur hinschaut, in der Christenheit. Besonders da, wo die Christen besonders treu und fromm sein wollen. Als ich Theologie studieren wollte, da bin ich an die ART gegangen und habe mich da mal informiert. Mein erster Besuch dort, ich habe damals noch den Dr. Bernhard Kaiser angetroffen und das Erste, was er mir sagte, war, er geht. Und ich bin ja nur wegen ihm zu dieser Akademie hingegangen. Und habe ich gefragt, ja, wie kann denn das sein unter diesen Kreisen? Und er sagte mir, Herr Rühle, diese Illusion kann ich Ihnen jetzt gleich nehmen, gerade dort. Und er sollte recht behalten. Ärger und Schwierigkeiten, wo man nur hinschaut. Nun sollen wir uns dennoch engagieren, einbringen, aufopfern, spenden, beten und so weiter und so fort. Lohnt das? Bringt das was? Wenn es doch immer wieder mit Ärger verbunden ist. Warum sollen wir dranbleiben? Nicht nur äußerlich, dass ich halt noch mit dabei bin, sondern wirklich innerlich vom Herzen. Der dritte Johannesbrief gibt uns hier eine wichtige Antwort. Und die Antwort zusammengefasst lautet, das ist das Thema dieses Briefes, dieser Predigt, in Liebe für die Wahrheit trotz Ärger. Wenn wir den ersten Vers lesen, dann werden wir hineingeführt, der Älteste an den Geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Also der Autor dieses Briefes ist Johannes der Apostel. Er nennt sich selbst der Älteste oder vielleicht könnte man auch sagen der Alte. Und das war sicherlich mehr als eine Amtsbezeichnung. Ja, er war scheinbar unter diesem Titel in den Gemeinden damals bekannt. Zu seiner Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, waren die meisten anderen Apostel vielleicht alle schon tot. Er war so der Letzte und er war sicherlich sehr alt und da passt das sehr gut. Ja? Er ist halt der Alte. Alle kannten ihn. Nun, warum schrieb jetzt Johannes diesen Brief an Gaius und die Gemeinde, in der Gaius war? Besonders im ersten Johannesbrief wird offensichtlich, dass sich immer wieder verschiedene Irrlehren in die Gemeinden eingeschlichen hatten. Lehren, die von besonderer Erkenntnis sprachen, die sehr weise, sehr geistreich rüberkamen, ja, die aber Jesus als den Sohn Gottes, der wirklich Mensch geworden war, verleugneten. Lehren, die den Kern des Evangeliums angriffen, nämlich dass Jesus als der Sohn Gottes und Mensch geworden, einen stellvertretenden Opfertod für uns erlitt und in jeder Mensch verloren geht. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass das Wort Wahrheit in allen Schriften von Johannes eine große Rolle spielt. Hier im dritten Johannesbrief, der ist nur 15 Verse lang, da kommt es trotzdem viermal vor. Aber Johannes hat aufgrund dieser Irrlehre nicht nur Briefe geschrieben. Er selber war alt, er konnte nicht mehr, er will gerne kommen, wir sehen es, er war immer noch auf Reisen, aber er konnte nicht mehr so, wie er wollte wahrscheinlich und er schickte höchstwahrscheinlich Missionare aus. Verkündiger, Lehrer, denen er vertraute, die rechte Lehre vertraten und diese Lehre dann in den Gemeinden bestärken und mit sein musste, verteidigen sollten. Und wir können uns gut vorstellen, dass diese Missionare in den Gemeinden, die bereits stärker und länger von diesen falschen Lehren geprägt waren, nicht gerne gesehen waren. Wie wir gehört haben, gab es sogar führende Leute, die sich erst gar nicht aufgenommen haben, wie diesen Diotrephes. Leute, die da ganz verstockt waren. Wir können uns auch vorstellen, wie dankbar die Missionare waren, wenn sie dann auf ihrer Reise Gastfreundschaft, Unterstützung und Liebe erfuhren. Wenn sie mit Christen zusammenkamen, mit denen sie auch geistlich eines Sinnes waren, eben Leute wie Gaius. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wir wollen uns jetzt diese beiden Personen und das gute und das negative Vorbild, was sie uns sind, genauer anschauen. Der erste Punkt lautet Ärger für das Evangelium in Kauf nehmen und das ist Gaius. Gaius ist Johannes besonders verbunden. Johannes nennt ihn hier mehrmals den Geliebten oder den Lieben. Vielleicht ist er sogar durch Johannes Dienst zum Glauben gekommen, denn er zählt ihn im Vers 4 ja zu seinen Kindern, zu seinen geistlichen Kindern, können wir sagen. Auf alle Fälle, dieser Mann steht treu zu ihm und treu zur Wahrheit. Er schreibt also, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Und dann Vers 2, mein Lieber, ich wünsche dir an allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Also, das ist zunächst erstmal ein ganz ungewöhnlicher Briefanfang für einen Brief in der Bibel. Weil der nämlich erstmal anfängt mit, ich wünsche dir Gesundheit. Ja, das ist eigentlich ein weltlicher Briefanfang. Das war damals Sitte, heute vielleicht immer noch, dass man sich Gesundheit wünscht. Ja, Gesundheit zuerst, natürlich. Aber wenn wir dann die zweite Hälfte hier sehen, merken wir, nein, das Wichtigste ist die geistliche Gesundheit. Das Wachstum im Glauben, ja, die Beziehung zu Jesus. Und so wird dieser Briefanfang tatsächlich zu einer Herausforderung für jeden von uns. Johannes wünscht Gaius, dass seine leibliche Gesundheit so gut ist oder wird, wie es seine geistliche schon ist. Nun, wir leben in einer Zeit, und ich glaube, damals war es vielleicht ähnlich, wo wir sehr viel Wert auf körperliche Gesundheit und weltliches Wohlergehen legen und gerade deswegen unser geistliches Leben oft zu kurz kommt. In einer Zeit, wo wir unseren Leib mit den feinsten Raffinessen und den erlesensten Getränken versorgen und geistlich oft unterernährt sind. In so einer Zeit ist so ein Briefanfang leider oft nur umgekehrt denkbar, ja? Dass man sagt, ich wünsche dir nach diesem köstlichen Sonntagsbraten, dass du die ganze Woche über dich so ähnlich geistlich ernährst und fit und gesund wirst. Dass du zubereitet sei es zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und was geistliche Gesundheit bedeutet, oder vielleicht wie sie bewirkt wird, das macht Johannes dann in den nächsten Versen über Gaius deutlich. Ja? Vers 3 und 4, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Gaius war nicht nur jemand, der die rechte Lehre vertrat, ja, das richtige Bekenntnis hatte. Er wandelte in der Wahrheit. Das wird hier betont. Die Wahrheit des Evangeliums machte die Wirklichkeit seines Lebens aus. Also das heißt, die Wahrheit des Evangeliums in uns macht uns geistlich gesund und fit. Was ist das Evangelium? Christus hat sich für uns erniedrigt. Er hat nicht nur Ärger und Schwierigkeiten in seinem Dienstleben in Kauf genommen, um gegen die vielen Widerstände da anzugehen. Nein, er hat das größte Opfer überhaupt auf sich genommen, um uns zu helfen. Er starb für unsere Sünden am Kreuz. Er gab aus Liebe sein Leben und er trug den Zorn Gottes. Die innere Haltung dieses Mannes, Gaius, und sein tatsächliches Leben war durch dieses Evangelium gekennzeichnet. So, warum konnte Johannes das sagen? Weil Gaius ein paar Missionaren Unterkunft und Unterstützung gegeben hatte? Denn das sagte er, betonte er, das hat er ja gemacht. Sicherlich, ja, aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat zwei Dinge betont er hier. Zunächst waren es Fremde für ihn, ja, Unbekannte, Vers 5. Er hätte natürlich auch misstrauisch sein können, wie Diotrephes. Und wir kennen das doch. Fremde, die laden wir nicht so schnell in unsere Häuser ein. Selbst wenn es Christen sind. Wir sind immer erstmal ein bisschen zurückhaltend. Nun, haltet euch mal jetzt vor euren inneren Auge die Menschen, die ihr liebt. Denkt einfach mal kurz an die Menschen, die ihr liebt. Und die Leute, die du jetzt vor Augen hast, warum liebst du sie? Wahrscheinlich sind es deine guten Freunde, deine Familie. Wahrscheinlich sind es Leute, die auch dich lieben. Wahrscheinlich sind es Leute, mit denen du viele Dinge gemeinsam hast. Vielleicht sind es sogar Leute, die dir helfen, die dich unterstützen. Aber gibt es jemanden, den du liebst, einfach nur um des Evangeliums willen? Es ist nicht schlecht, dass man die Leute liebt aus all diesen Gründen, aber gibt es jemanden, den du jetzt vor Augen vielleicht hattest, den du liebst, einfach nur um des Evangeliums willen? Es ist die Liebe, von der hier Johannes spricht. Um diese Liebe geht es hier. Und wir müssen den Herrn bitten, dass er uns diese Liebe gibt für fremde Geschwister, für die Besucher unserer Gemeinde, für die, die unattraktiv und schwierig und vielleicht sogar lästig für uns sind. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das war das Erste. Gaius hat diese Fremden voller Liebe aufgenommen. Das Zweite, er hat sie freundlich aufgenommen und sich treu zu ihnen und hinter sie gestellt, obwohl es mit Ärger und schwierigen Auseinandersetzungen verbunden war. Denn dieser Diotrephes, der versuchte, mit aller Macht zu verhindern, dass irgendjemand sie aufnahm. Er selbst nahm sie nicht auf, alle anderen sollten sie auch nicht aufnehmen. Er wollte sogar die Leute, die diesen Missionaren halfen, aus der Gemeinde rauswerfen. Also hier ging es richtig zur Sache. Hier musste man klare Kante bekennen und sich auf einiges gefasst machen. Oftmals ist es so, dass Christen genau davor zurückschrecken. Sie haben Scheu vor Auseinandersetzung. Man will Ruhe behalten, ja, und Unruhe vermeiden. Und deshalb verhält man sich lieber still, wenn man vielleicht was sagen müsste. Ja, ganze Gemeinden verlieren das Evangelium aus dem Zentrum und erliegen irgendwelchen Irrlehren, nicht weil die auf einmal alle irrlehrengläubig sind, sondern weil sie sagen, Hauptsache es bleibt ruhig hier. Gaius war definitiv nicht einer von dieser Sorte. Gaius war anders. Er wandelte in der Wahrheit. Und Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Das heißt, Gaius wandelte in Christus oder Christus gemäß. Und dann schreibt der Apostel Johannes, der letzte wahrscheinlich lebende Apostel, es gab für ihn keine größere Freude, als sowas zu hören. Nun, er schreibt ja dort, ich bin der Älteste und ich selber, ich bin ja auch ein Ältester, auch wenn ich bei weitem nicht mit Johannes zu vergleichen bin, aber wisst ihr, es ist tatsächlich so. Das ist die größte Freude. Wenn man sieht, wie das Evangelium das Leben der Gemeindeglieder wirklich prägt, wirklich bestimmt. Wie es die innere Haltung verändert, wie es Demut, Liebe und Treue bewirkt und dann schließlich zu Taten führt. Es ist wirklich die Freude, sowas erleben zu dürfen. Der Himmel freut sich über jeden Sünder, der umkehrt, sagt uns Jesus in seinen Gleichnissen. Aber ein Leben der Wahrheit, ein christusgemäßes Leben, das ist die Bestätigung, das ist die Frucht dieser Umkehr. Denn es ist bei den ganzen Schwierigkeiten und Anfechtungen und Problemen, bei dem Ärger, der sich eben ergeben kann, nicht selbstverständlich, dass jemand, der anfänglich für das Evangelium begeistert war, tatsächlich dranbleibt. Oder dass jemand, der anfänglich gerne in die Gemeinde kam, auch in ihr bleibt und in ihr dient, auch wenn er merkt, dass diese Gemeinde voller Sünder ist. Wisst ihr, ich freue mich über jeden, der bei uns neu hinzukommt. Natürlich. Aber ich freue mich umso mehr über die, die schon jahrelang treu dabei sind. Zu Mitarbeitern und zu Leidensgenossen geworden sind. Und umso mehr freut sich Gott darüber. Liebe Geschwister, die Wahrheit, die Johannes in seinen Briefen betont, das ist kein Gedankending, sondern eine umfassende Wirklichkeit. Ja, Johannes, geht es um die reine Lehre, aber auch um die Übung der Liebe. Gaius nahm diese Missionare nicht nur auf, weil er eben mit ihm theologisch übereinstimmte, sondern aus Liebe zu ihnen, um ihnen zu helfen. Ja, wir lesen Vers 5. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Auch die Einstellung hier dieser Missionare, ihre Opferbereitschaft, ist natürlich ein Vorbild für uns. Sie treten treu für das Evangelium ein. Und ihr Dienst war nicht einfach. Sie hatten einen sehr schwierigen Auftrag. Es ging nicht nur darum, das Evangelium zu verkünden, sondern es ging darum, in Problemgemeinden zu gehen und dort die Lehre zu verteidigen und vielleicht sogar Irrlehrer zu entlarven. Da war Ärger und Schwierigkeiten waren vorprogrammiert. Und als Johannes dann gefragt hat, wer geht, wer kann diesen Job übernehmen, da gingen bestimmt alle Hände hoch. Ja, ja, das möchte ich machen. Super. Ja, wer will schon so einen Job übernehmen? Klar, nur der, der wirklich Liebe zu Christus und Liebe zu der Gemeinde hat, die Gefahr läuft, Christus zu verlieren. Und was das dann für Männer waren, das sehen wir in Vers 7. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. Was meint er damit? Damals gab es sehr viele Wanderredner, ja, so reisende Weisheitslehrer. Die haben Leuten ihre Reden verkündet auf den Plätzen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen und dann dafür natürlich Geld genommen. Die haben also irgendwas verkündet, Klammern, was eben gerade angesagt war und die Leute hören wollten, damit sie irgendwie auch dafür was bekamen. Es ging damit dabei mehr um die rhetorische Kunst, ja. Also ich sag mal, zugespitzt, der war der beste Redner, der über nichts redet, aber so, dass alle begeistert sind. Und die wollten auf keinen Fall mit solchen Leuten verwechselt werden. Die Missionare, die wollten deutlich machen, nein, wir gehören nicht zu diesen umherreisenden Wanderpredigern, die ihr bisher kanntet. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Also, sie wollten Zeugnis geben für ihre Redlichkeit und für ihre Selbstlosigkeit. Und das war die Grundlage für die Verkündigung des Evangeliums. Es ist darum unsere christliche Pflicht, so schlussfolgert Johannes, solche Missionare zu unterstützen. Es geht dabei nicht nur darum, dass sie ein Auskommen haben, dass sie von irgendwas leben können. Es geht um ihr Zeugnis vor den Ungläubigen. Wisst ihr, was denken denn die Menschen, die so eine tolle Botschaft hören, zuerst? Wo ist der Haken? Oder? Was will der von euch? Der will doch irgendwas von mir. Das kann doch nicht stimmen. Hier alles geschenkt, hier Gnade und so weiter. Das Beispiel passt nicht ganz, aber es macht deutlich, wie schnell Missionare in die Gefahr oder in den Ruf kommen können, dass sie etwas tun, um sich zu bereichern. Der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, ich weiß nicht, ob von dem jemand schon was gehört hat, der fing an, Bibeln zu schmuggeln, und zwar hinter den eisernen Vorhang, ja, in die kommunistischen Länder. So, in diesen Ländern gab es kaum Bibeln. Aber es war noch nicht mal so, dass die Bibeln dort generell verboten waren. Aber es gab halt wenige, sie wurden nicht gedruckt, es wurde verhindert, dass sie gedruckt werden konnten, es gab nur irgendwelche Alten. Viele Christen, manche Pastoren sogar, hatten keine Bibeln. Er fing an, Bibeln zu schmuggeln, bis in diese ganzen kommunistischen Länder. Und das war höchst gefährlich. Denn wenn sie die Bibeln entdeckt hätten, wäre es nicht, dass er jetzt ein verbotenes Buch bringt, sondern es wäre sozusagen ein wirtschaftliches Delikt gewesen. Jede Bibel hat einen unheimlichen Wert gehabt. Sie hat einen unheimlichen Wert auf den Schwarzmarkt gehabt. Ja? In manchen Ländern hätte er mit 100 Bibeln reich werden können. Und natürlich, was dachten die Grenzer, wenn jemand mit 100 oder 1000 Bibeln ankam? Na, der will hier sein Geschäft machen. Einmal ist es tatsächlich passiert, die haben seine Bibeln entdeckt. Und dachte, gut, das war's, der hätte ins Gefängnis gehen müssen. Aber in demselben Moment kam irgendein Geschäftsmann, den die Grenzer gut kannten, und er hat gesagt, oh, was sind da Bibeln? Die hat er alle mitgenommen. Damit waren sie weg und er konnte weitergehen. Und er wusste, ja, die werden dann auf dem Schwarzmarkt vertickt, aber gut, sie kommen trotzdem unter die Leute. Also in der Mission geht es um Redlichkeit und Selbstlosigkeit. Die Missionare müssen dieses Zeugnis haben. Und deshalb müssen wir diese Missionare unterstützen. Und auch bei uns geht es nicht nur darum, dass wir für eine gute Sache Geld geben, sondern wir werden durch diesen Dienst, das ist jetzt so genial, selbst zu Mitarbeitern der Wahrheit. Wir werden Mitarbeiter in der Mission. So sagt es hier Johannes. Vers 8. Damit auch wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wie oft und wie sehr leidet die Mission? Wie schleppend geht manches Bibelübersetzungs- oder Verteilprojekt oder kräpelt so manche christliche Zeitschrift am Boden, weil die Unterstützung von Christen zurückgeht? Aus was für Gründen auch immer. Ich denke, ein Grund dafür ist aufkommende Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, Probleme, Ärger, die Christen dann von zu großem Engagement abhalten können. Vielleicht zieht man sich nicht gleich zurück, aber ist es nicht so, dass sobald Schwierigkeiten und Ärger aufkommen, unsere Motivation, ja unsere Liebe für die Gemeinde, für den Leib Christi abkühlt? Wir ziehen uns innerlich zurück. Und das bedeutet dann natürlich auch ganz schnell, dass wir in äußerlichen, oft sehr praktischen Dingen uns zurückhalten. Und das ist doch verständlich, oder? Das kennen wir doch. Wenn wir Enttäuschung, vielleicht sogar Verletzung erfahren, wenn Ärger droht, Konflikte, Auseinandersetzungen da sind, dann hemmt uns das. Wenn ein Freund, ein Bruder, eine Schwester im Glauben dich enttäuscht, dann findet das seinen Niederschlag in deiner Liebe zu ihr oder zu ihm. Wenn eine Gemeinde dich enttäuscht, oder dich in Schwierigkeiten hineinzieht, dann findet das seinen Niederschlag in deiner Liebe zur Gemeinde. Die Frage, die sich uns stellt in diesen Momenten ist, lohnt es sich, dran zu bleiben? Lohnt es sich, hier weiterzumachen bei all diesem Ärger? Und die Antwort lautet ja, denn es geht um viel mehr. Es geht um das Evangelium, es geht um die Wahrheit, es geht um Christus. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Gaius ist uns hier ein wunderbares Vorbild. Er hat mit Sicherheit schon den ersten Johannesbrief sich zu Herzen genommen. Da schrieb Johannes, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und Johannes ist dann hier in diesem Brief so frei, ihn zu ermutigen, auch weiterhin diese Brüder nicht nur aufzunehmen, sondern auch sie zu ihrer Weiterreise zu geleiten. Ja, Vers 6b, du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist. Das griechische Wort hier für Geleit geben. Das bedeutet mehr, als dass ich jemanden noch mal bis zum Ortsschild bringe und vielleicht noch ein paar Butterstullen auf dem Weg mitgebe. Ja, Paulus verwendet dieses Wort, als er die Gemeinde in Rom bittet, dass er erst bei ihnen sein will und dann will er das Geleit von ihnen haben, um bis nach Spanien zu kommen, um dort das Evangelium zu verkünden. Es geht also darum, den Missionaren mit allen Nötigen auszustatten, dass sie eben nicht von den Heiden, von der Wohlfahrt, von der Bettelei oder sonst was abhängig waren, sondern wie es Gott würdig ist, seinen Dienst tun und davon leben. Also zusammengefasst, es sind zwei Bereiche, in denen uns Gaius von Johannes als ganz praktisches Vorbild vor die Augen gestellt wird. Ein praktisches Vorbild, wenn es um das Wirken, um das Wandeln in der Wahrheit geht. Wandeln in der Wahrheit. Das erste ist seine Gastfreundschaft. Sein offenes Haus sogar für Fremde. Sein offenes Haus für Geschwister im Glauben. Seine Herzlichkeit ihnen gegenüber. Und diesen Zusammenhang zwischen Liebe, brüderlicher Liebe und ganz konkret Gastfreundschaft, dass ich mein Haus öffne, das bestätigen alle neutestamentlichen Autoren. Das ist ganz interessant. Ja? Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und dann am Ende sagt er von diesem Vers, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Oder der Schreiber des Hebräerbriefs, Hebräer 13, Vers 1, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gleich der nächste Vers, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und auch Petrus schreibt es in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 8, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Gastfreundschaft, das ist in Liebe wandeln ganz praktisch. Das soll unser christliches Zeugnis sein. Und das Zweite, wo er uns ein ganz praktisches Vorbild ist, ist seine Opferbereitschaft. Seine Opferbereitschaft, wenn es um sein Engagement für die Verkündigung und Verteidigung der Wahrheit geht. Sein Ruf und seine Ruhe und nicht zuletzt sein Geld waren Opfer, die er aus Liebe brachte. Und auch wir sollten, wo und wie es uns nur möglich ist, der Wahrheit, ja, dem Evangelium dienen. Das ist die Aufforderung an uns. Wo und wie es uns nur möglich ist, dem Evangelium dienen. Und oftmals können wir das nur oder hauptsächlich machen durch finanzielle Unterstützung. Nun, trotzdem, viele christliche Projekte, viele Missionsunternehmen haben immer mit dem Überleben zu kämpfen. Ich meine, Gott macht das sicherlich so, damit sie wirklich immer auf Gott schauen und von seiner Gnade abhängig sind. Aber trotzdem ist es interessant, wenn man sich mal die Spendeneingänge einschaut von diesen Missionsunternehmen oder christlichen Zeitschriften und so weiter. Das ist nämlich ein gemeinsames Muster, was da zu sehen ist. Es gibt immer einige Spender, einige wenige, die sehr hohe Summen geben. Dann gibt es so ein paar, die geben halt so ein bisschen eine Kleinigkeit und das war's. Der Großteil, der dieses Werk kennt, der vielleicht sogar ein Nutznießer ist, der irgendwie mit dem verbunden ist, der gibt nichts. Das ist überall oder bei vielen Projekten so. Ja, diese Projekte sind von einzelnen Personen abhängig und wenn die dann irgendwann mal alt und krank werden und wegfallen, dann ist natürlich immer, wie geht's jetzt weiter? Gut, der Herr hält sie in seiner Hand, aber es ist einfach mal interessant zu sehen. Okay, kommen wir zum zweiten großen Punkt. Das erste war also Ärger für das Evangelium in Kauf nehmen, das war Gaius. Und jetzt kommen wir zum negativen Beispiel, Ärger für das Evangelium machen, Diotrephes. Ja, was schreibt er hier im Vers 9? Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Also Diotrephes war nicht einfach nur ein Miesepeter, der irgendetwas gegen Johannes und vielleicht noch seine Missionare hatte, seine Mitarbeiter hatte. Er war in seinem Kampf gegen ihn radikal. Er machte mit aller Macht Ärger. Er lehnt nicht nur die Autorität von Johannes ab und seine Briefe, er verleumdet ihn mit bösen Worten. Und wörtlich steht dort, dass er unsinniges, böses Zeug redet. Er redet schlecht über Johannes, ohne wirkliche Argumente, ohne unsachlich, bedeutungslos. Ja, wir kennen das vielleicht aus der Politik, wenn sich da zwei Seiten streiten und einer Seite gehen dann die Argumente irgendwann aus. Was passiert dann? Dann werden sie ausfällig. Dann geht es auf einmal gegen die Person und nicht mehr um die Sache. Wahrscheinlich muss man sich das so etwa vorstellen. Hier, dieser Mann nimmt auch die Missionare nicht auf. Ich habe es schon gesagt, er wollte sogar mit aller Macht verhindern, dass irgendjemand ihnen half. Vielleicht war Diotrephes ein Ältester, es wird nicht konkret gesagt, aber er wollte, das wird gesagt, Chef sein. Er wollte den Ton angeben, er wollte der Erste sein. Und wisst ihr, interessant ist, es wird hier gar nicht klar, inwieweit es Diotrephes überhaupt um Lehrfragen geht. Ob er zu diesen Irrlehrern gehörte oder Sympathien hatte oder so, das wird gar nicht benannt. Es scheint ihm nur um seine eigene Person, seinen Einfluss und seine Macht zu gehen, um die er fürchtete. Das scheint ja das Problem zu sein. Es ist interessant. Also Johannes kritisiert nicht die Lehre von Diotrephes. Aber er macht deutlich, sein Verhalten spricht Bände. Und so kommt Johannes, wie schon in seinem ersten Brief, wieder zu einer sehr klaren Bewertung. Klingt vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber wir lesen hier Vers 11. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Diotrephes kennt vielleicht die Wahrheit, aber er wandelt nicht in ihr. Er kennt Christus, aber er wandelt nicht in Christus. Und wer nicht in Christus ist und Christus in ihm, der hat Gott nicht gesehen. Er mag vieles kennen, viele Bekenntnisse vielleicht sogar auswendig kennen, die Bibel kennen, aber er hat Gott nicht gesehen. Wisst ihr was? So wie Gaius scheute auch Diotrephes wohl keine Auseinandersetzung. Er scheute keinen Ärger, er machte ihn sogar, weil er ohne Liebe handelte, hart, unnachgiebig und machthungrig. Es gibt einen sehr großen Unterschied, ob ich aus Liebe zur Wahrheit und zu Christus und zur Gemeinde Ärger und Schwierigkeiten auf mich nehme oder ob ich aus fehlender Liebe vor Ärger und Kampf nicht zurückschrecke. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Damit komme ich zum Schluss dieses Briefes. Gaius soll sich vom Misstrauen und erst recht nicht von dem Egoismus des Diotrephes anstecken lassen. Auf keinen Fall anstecken lassen. Und wir wissen das. Gerade Misstrauen und Egoismus sind ansteckend. Wenn da jemand ist, der immer nur an sich denkt, dann steckt mich das an, dann denke ich, ich muss jetzt mal selber an mich denken. Und wenn da jemand ist, der gegen alles Mögliche misstrauisch ist, dann hat das auch Einfluss auf mich. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute, schreibt er hier im Vers 11. Das heißt praktisch, er soll weiterhin aufopferungsvoll Missionare unterstützen, für die Wahrheit eintreten und in ihr wandeln. Ja, zum Beispiel soll er diesen Demetrius, den Johannes in Vers 12 erwähnt, aufnehmen. Ja, dem Demetrius wird aber von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Also es ist auch einer, der in Wahrheit wandelt. Dann endet der Brief. Der ist extrem kurz. Ja, Johannes hat sich einen Briefbogen genommen, geschrieben, hat noch nicht mal umgedreht anscheinend. Und man fragt sich vielleicht, wie konnte denn überhaupt dieser Brief in die Bibel kommen, der so kurz ist und scheinbar über so eine konkrete Sache ging. Und Johannes bemerkt ja selber, dass es noch sehr viel zu schreiben gäbe. Aber er zieht es vor, persönlich zu kommen. Ja? Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte oder Feder schreiben, ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Johannes geht es um den persönlichen Zuspruch. Er lässt also jeden der Freunde mit Namen grüßen. Gaius soll zu jedem extra hingehen und ihm sagen, hier, hör mal, Johannes lässt dich grüßen. Hier wird nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass Christen einander beistehen, einander besuchen und aufnehmen und persönlichen Austausch pflegen. Das brauchte Gaius, das brauchte Demetrius, das brauchte Johannes und das brauchen wir alle. Wir, die wir in der Wahrheit wandeln wollen. Und wie ist es herrlich, wenn man mit Gleichgesinnten, mit gläubigen Geschwistern zusammenkommen kann. Ja, und dann kann man über die Nöte und die Probleme und den Ärger reden. Aber dann kann man sich gegenseitig hinweisen und sagen, schau mal, aber Christus ist der Herr und er hat es in der Hand und er nimmt uns in seinen Dienst und wir sind Mitarbeiter der Wahrheit. Und dann kommt das Schönste zum Schluss, im Vers 15, im letzten Vers, sagt er dann, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Und angesichts dieses Briefes und des Ärgers, ja des Kampfes in der Gemeinde für das Evangelium, der damit verbunden war, ist es offensichtlich, dass es hier nicht einfach nur um eine Grußfloskel ging. Ja, und dann auch Gott segne dich, Friede sei mit dir und tschüss. Ich komme dann persönlich. Hier geht es um mehr. Die, die für die Wahrheit eintreten, die trotz Schwierigkeiten und Auseinandersetzung an der Liebe zu Christus und den Geschwistern fallen zu dem, die im Dienst, in der Mission stehen, festhalten. Die werden diesen wahren Frieden haben. Dieser Friede wird bei ihnen sein. Er wird bei ihnen bleiben. Er wird nicht von ihnen weichen. Mögen wir vielleicht unseren guten Ruf oder unsere Ruhe verlieren. Mögen wir sogar Unfrieden erleben mit anderen. Mögen wir Ärger und Schwierigkeiten in Kauf nehmen müssen, weil wir für die Wahrheit eintreten. Wisst ihr was? Diesen Frieden kann keiner von uns nehmen. Den Frieden Christi. Den Frieden, den er bewirkt hat zwischen uns und Gott durch seinen stellvertretenden Opfertod für unsere Sünden. Den kann keiner von uns nehmen und es ist der Friede, der wirklich zählt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, eben dieser Friede, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.